direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse, viertes Kapitel, vierter Vers. Mein Name ist immer noch Niklas Döbler und ich bin immer noch hier mit meinen wunderbaren Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Hallo. Servus.
Und wir sind immer noch alle an der Universität Bamberg beschäftigt. Wir sprechen ja in diesem Kapitel über das Spielen. Wir haben darüber gesprochen, warum wir überhaupt spielen. Dann haben wir darüber gesprochen, welche Motivation in Spielen besonders vorteilhaft ist. Wir haben in der letzten Ausgabe über Gamification gesprochen, also die Anwendung von Spielmechaniken in spielfremden Kontexten. Und diese Ausgabe werden wir einer Debatte widmen, um die man eigentlich nicht herumkommt, wenn man über das Thema Spielen spricht. Wir sprechen über die Killerspieldebatte beziehungsweise über das Thema Videospiele. Dabei machen wir das jetzt weniger aus der Perspektive, dass wir konkrete Ergebnisse dazu hätten. Wir haben alle unseren Forschungsschwerpunkt nicht in diesem Bereich, aber wir können sicherlich etwas dazu sagen, wie so eine Debatte in den Medien geführt wird, was Psychologinnen dazu beitragen können, denn es ist letztendlich eine Debatte, die Psychologinnen braucht und auch fragt. Und wir gucken uns mal eben, wie gesagt, an, wie sowas abläuft. Ein bisschen Resultate haben wir natürlich auch dabei. Also wir können ein bisschen was dazu sagen. Genau, das Thema Killerspieldebatte. Es fängt schon meiner Meinung nach mit diesem Wort an. Marius, ist das denn eine gute Bezeichnung für das Thema?
Ja, die Bezeichnung ist natürlich grauenhaft. Wir haben, glaube ich, in der vorherigen Episode schon mal kurz drüber geredet. Da stecken mehrere Probleme drin. Zum einen ist es eine Nicht-Übersetzung eines Begriffs aus dem Englischen, wo eine Killer-Application eine besonders durchschlagende Computeranwendung ist. Also bei Filmen würde man sagen Blockbuster. Auch das ist ja ein Begriff, der ein bisschen eine seltsame Geschichte hat. Und im Computerbereich ist es dann eben eine Killer-App. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Töten zu tun, sondern ist eigentlich nur eine Bezeichnung dafür, dass sie eben auf dem Markt einschlägt. Gut, und jetzt, wenn man jetzt diesen Begriff nimmt, der eigentlich schon nicht passt, und ihn auf Leute anwendet, die First-Person-Shooter, manchmal auch Ego-Shooter genannt, spielen, kommt der zweite große Fehler, denn er trifft eigentlich nicht eine Aussage über das Spiel, weil dann müssten es ja Killing-Games sein, also Spiele, in denen getötet wird, sondern er ist eine Aussage über die Spieler, Killer-Spiele. Also Spiele, die von Killern gespielt werden. Das heißt, wer diese Spiele spielt, wird mit diesem Begriff als potenzieller Mörder bezeichnet. Und das ist halt grauenhaft. Also das vergiftet die Debatte halt schon von Beginn an mit dem Begriff, der auf mehrere Arten einfach falsch ist.
Ja, und selbst wenn man darüber redet, dass es darum geht, Spiele abzulehnen, in denen getötet wird, dann muss man halt sagen, naja, das ist jetzt nicht besonders präzise tatsächlich. Also es gibt auch Brettspiele, in denen getötet wird, natürlich auf abstraktere Art und Weise und nicht so grafisch. Also aber grundsätzlich ist Schach zum Beispiel ein Spiel, in dem es darum geht, zu töten, die Figuren des Gegners zu besiegen. In Strategiespielen haben wir genauso das Töten, aber trotzdem sind das nicht die Spiele, die zumindest ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden, wenn wieder diese Killerspieldebatte ausbricht. Klaus, Psychologen sind in dieser Debatte gefragt, welche Rolle kommt uns dahingehend zu?
Also tatsächlich, um sowas ein bisschen differenzierter aufzudröseln und einfach zu überlegen, was das alleine schon mal ausentwickelt, automatisch durch die Begrifflichkeit. Und das ist ja das, was Marius gerade gesagt hat, und ich würde das genauso sehen oder vielleicht sogar noch schärfer. Es ist einfach so, wo willst du dich denn dann tatsächlich selber sehen, wenn du als einer bezeichnet wirst, der als Killerspiel-Fanatiker bekannt ist, damit ein Killer ist, wie Marius sagt, dann kannst du sozusagen der Konsistenz wegen eigentlich nur noch das erfüllen, dass du eben tatsächlich dich in diesem Bereich sozusagen daheim fühlst, als wärst du ein Killer. Und das ist Quatsch. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene Motive, warum man sowas spielt. Also die einfachste Motivation, die mir einfallen würde, bei so einem Spiel, wo es zum Beispiel darum geht, schnell Punkte einzusammeln, tatsächlich durch Landschaften durchzulaufen und Sachen zu machen, ist schlichtweg in so einen Flow zu kommen. Schlichtweg einfach in so eine Spielwelt abzutauchen. Das eignet sich eben sehr, sehr gut, wenn ich tatsächlich sehr schnelle Reaktionen ausüben muss. Und da kommt es eben auch ganz, ganz häufig darauf an, dass ich nicht drüber nachdenke. Das ist sozusagen am Abend, was weiß ich, ich bin abgespannt und ich will tatsächlich jetzt erstmal einfach abschalten. Ich will irgendwas machen, was man früher, ist man in so eine, man hieß, das hieß tatsächlich auch so Spielhölle. Das ist auch ein bezeichnend, dass man das Spielhölle bezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob das die meisten noch kennen, aber tatsächlich waren das einfach, vor allem im südeuropäischen Ausland gab es das übrigens ganz, ganz häufig und sehr, sehr günstig war das. Man ist in einen Raum gegangen mitten am Tag und da waren halt ganz, ganz viele Spielautomaten, wo man dann schießen konnte und Auto fahren konnte und man konnte Flipper spielen und so weiter. Und es wurde aber als Spielhölle bezeichnet, interessanterweise. Damit wurde das übrigens unglaublich attraktiv für einen jungen Menschen. Also wenigstens auf mich hat das eine große Faszination ausgewirkt, weil man sich gedacht hat, okay, das ist irgendwie was Verbotenes, das ist irgendwas, was auf jeden Fall am Rande dessen ist, was man eigentlich machen sollte. Und dann war man irgendwie so ein bisschen verwegen, wenn man da reingegangen ist. Und das macht sozusagen etwas mit dem Begriff. Und wir haben tatsächlich zu solchen Sachen viel geforscht, sowohl zu Symbolen als auch Begriffen. Und was wir immer gesehen haben, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Und da kann man nicht das einfach so ausblenden, sondern du bist dann ein Teil davon, der sozusagen sich in so einem System dann findet.
Hier sieht man, wie ich finde, oder bei Debatten dieser Art, wie im Grunde genommen an der Lebensrealität oder an der Essenz dessen, worüber debattiert wird, vorbeigeredet wird. Weil, wie du sagst, die Motivation beim Spielen und beim Computerspielen ist nicht unbedingt das zu tun, was jetzt wirklich auf dem Bildschirm dargestellt wird. Also es geht meiner Meinung nach nicht darum zu töten, sondern es ist ein Game of Skill, würde man sagen im Englischen. Also es geht darum, meine Fähigkeiten in einem bestimmten abgesteckten Rahmen unter Beweis zu stellen, was ich halt zum Beispiel beim Brettspielen nicht kann. Vielleicht eine andere Möglichkeit wäre es beim Sport zu machen. Ich meine, klar, Sportschützen, da redet tatsächlich keiner drüber, wenn es zum Beispiel darum geht, Amokläufe zum Beispiel zu verhindern. Also natürlich wird darüber geredet, okay, der Amokläufer war Sportschütze, aber dann geht es nicht darum, welche Motive er damit befriedigt, sondern eher um den Zugang zu Handfeuerwaffen.
Richtig, und das ist eben genau das Wichtige. Und du hast es eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht mit deinem Schachbeispiel. Wenn du das einfach mal so analysierst und einfach mal das Ziel des Spiels so fassen würdest, was ja nicht das Ziel normales ist, nämlich dass der andere, dass tatsächlich der König zum Schluss zu Fall gebracht wird, dass der dann umfällt. Aber so spielt man das eigentlich nicht. Also man spielt das, um beispielsweise um fitter zu werden, um vielleicht auch einen enorm intelligenten Gegner, der sehr lange Praxis hat, einfach zu schlagen. Und das hat eben was mit Kompetenz zum Beispiel auch zu tun. Ja? Das hat etwas mit diesem tollen Gefühl, dass man weitergekommen ist. Und das kann ein Level sein, das kann aber auch sein, ein Level von Spielergrößen, dass man eben irgendwann zum Schachgroßmeister wird oder eben den Großmeister eben dann auch besiegt. Also und wenn man das alles in einen Topf schmeißt, diejenigen, die tatsächlich sich abreagieren wollen und arme Menschen niederschießen wollen, mit demjenigen, der einfach abtauchen will, mit demjenigen wiederum, der einfach vielleicht Reaktionen verbessern will oder einfach schlichtweg andere Levels erreichen will und das nur ein Mittel zum Zweck ist, Das wäre einfach fatal. Und dafür sind eben auch Psychologen da.
Und wir haben jetzt schon...
Marius, bitte.
Okay, genau, wir haben jetzt schon auch öfter über die Rolle der Kompetenz im Spiel geredet. Und den Begriff sollten wir jetzt vielleicht nochmal auch auf eine andere Ebene heben, wenn es um Politiker geht. Weil wie du gesagt hast, Niklas, es ist letztlich eine Scheindebatte, die führt eigentlich zu nichts oder sie führt am Problem vorbei. Und ich habe vor einigen Jahren mal einen Vortrag gehört, ich glaube, es war Britta Bannenberg, die sehr bekannte deutsche Amok-Forscherin, Kriminologin, die einiges zu dem Thema gemacht hat. Und die hat dann auf dieser Konferenz gesagt, naja, 100.000 Leute spielen so einen Shooter und ihnen passiert nichts. Und dann gibt's halt den einen Jugendlichen, der diesen Shooter nimmt als Trainingsmission. Der baut sich in diesem Shooter die Karte seiner Schule nach und nutzt es dann wirklich gezielt, um da drin die Routinen zu erproben, auch um seine Geschicklichkeit zu erhöhen, um sowas wie Ladezyklen von Waffen durchzuprobieren. Und dann hat sie noch gesagt, dass der erste Amoklauf an einer deutschen Universität keine Frage des Ob wäre, sondern nur eine Frage des Wann. Und das sind halt zwei so sehr unbequeme Wahrheiten, denke ich, die auch einen Politiker wahrscheinlich ziemlich in Angst versetzt. Wenn man sich vorstellt, oh Gott, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es an einer deutschen Universität eine Schießerei geben wird, sagt diese Forscherin. Was kann ich tun? Und die Antwort ist eigentlich erstmal nichts. Also ich müsste ja an die Leute rankommen und es geht nicht so einfach. Also kann ich eine Scheindebatte führen und in dieser Scheindebatte das Gefühl haben, ich würde an dem Problem irgendetwas verändern, nur tue ich das eben nicht. Also jemand, der einmal in diesem Mindset ist, der einmal so einen Entschluss gefasst hat, der wird sich von einem Verbot solcher Spiele sicher nicht von diesen Plänen abbringen lassen.
Genau, und da muss man, denke ich, auch mal sehen, dass obwohl gewalttätige Medien und jetzt im speziellen Computerspielen Spiele durchaus schädlich sein können und das also es auch sind, weshalb solche Institutionen wie FSK, USK sehr wichtig sind, sind sie, denke ich, in der Frage der, ja, ob sie Aggression auslösen, besonders Computerspiele jetzt, sind sie nicht der wichtigste Punkt, aber es ist der Punkt, der um den man das leicht drehen kann, die Debatte. Also es gibt da Meta-Analysen, die sagen, naja, der Zusammenhang zwischen Aggressivität und gewalttätigen Konsum gewalttätiger Medien liegt bei ungefähr Punkt 2. Also jetzt zur Einordnung, Meta-Analysen sind große Übersichtsstudien, wo Forscher nach bestimmten Kriterien Ergebnisse von vielen verschiedenen Studien kombinieren. Und Punkt 2, das ist eine Korrelation, das bedeutet, es sagt keine Kausalität. Keine Kausalität ist erlaubt. Man sagt einfach nur, die beiden Aspekte hängen miteinander zusammen. Und Punkt 2 bedeutet, dass ungefähr 4% der Varianz, also der Schwankung im aggressiven Verhalten von Jugendlichen oder von Menschen durch den Konsum von gewalttätigen Medien erklärt werden können.
Genau, und da sind zwei wirklich wichtige Sachen drin. 4% ist erstmal nicht wirklich viel. Es ist natürlich trotzdem nicht unterschätzbar, das ist keine Frage. Man sollte sich diesem Effekt auf jeden Fall widmen, weil 4% in der Bevölkerung ist dann doch im Endeffekt, sind es einige, aber es ist auf jeden Fall nicht, überhaupt nicht so, wie das immer betont wird, Killerspiel gespielt ein Jahr lang und dann ab in die Schule und rumgeschossen. So ist es nicht. Und die zweite Sache ist eben, wir wissen nicht, was Huhn und was Ei ist. Also ist es so, ist es vielleicht eine eher aggressivere Person, die genau dieses Spiel dann gespielt hat, weil sie so aggressiv war, oder wurde sie dadurch aggressiv? Dass du natürlich irgendwann in so ein Mindset schon kommen kannst und dass es auch verstärkend sein kann, ist, glaube ich, auch keine Frage. Aber das sind eben spezielle Bedingungen. Und es ist bei weitem nicht so, dass du einfach dir heute als harmloser Niklas Döbler dir diese Software kaufst und nach einem Jahr hole ich dich wieder ab. Du hast jetzt ein Jahr dieses Shooter-Spiel gespielt und dann bist du ein böser Mensch und bist ein Jahr später ein Amok-Schütze. Das wäre auch sehr, sehr merkwürdig, weil die Penetration vom Markt durch solche Spiele ist ja enorm hoch. Und es gibt ja glücklicherweise doch sehr, sehr wenige solche furchtbaren Blutakte, wo tatsächlich Menschen loslaufen und andere Menschen schädigen oder töten sogar. Und das darf man eben auch nicht vergessen, weil was auch vergessen wird, und das ist ja im Prinzip in dem Argument der Forscherin auch enthalten, nämlich wir betrachten ganz oft nicht die Basisrate des Ganzen. Und das ist übrigens ein allgemeines Problem, wo, finde ich, auch die Psychologie und natürlich auch insgesamt alle Fächer, die Statistik betreiben, tatsächlich immer wieder betonen müssen, wir müssen uns auch mit den Basisraten beschäftigen. Also wie viel Basisrate schaut denn solche Spiele oder spielt denn solche Spiele oder schaut gewaltverherrlichende Videos und so weiter und was kommt dann sozusagen daraus? Und so eine Metastudie kann sowas auch lösen, aber wir müssen immer darauf aufmerksam machen, dass es tatsächlich ein durchaus weit verbreitetes Phänomen ist, das zu spielen, aber nicht eben Amokläufe zu verüben.
Zu dem, was Marius gesagt hat, nochmal der Politiker, das ist jetzt natürlich sehr pauschalisiert, es sei dem Format geschuldet, in dem wir das hier aufnehmen. Aber natürlich, wenn man sich das jetzt mal anguckt oder allgemein jetzt, sage ich mal, die Befundlage zum Missbrauch von digitalen Medien, also Computerspielsucht auch gerne mal genannt, dann kommt eigentlich raus, dass es sich hierbei weniger um ein Problem des Inhalts handelt, auch bei den Amokläufen nicht, sondern eher um ein Problem der Einsamkeit, der sozialen Kontakte. Und dass Menschen, die das machen, eigentlich fast immer in ihrer Biografie haben, dass sie gemobbt wurden, ausgegrenzt wurden, den Anschluss verloren haben. So, und jetzt ist da eine Forscherin, die sagt, naja, es gibt diesen Einfluss. Das nimmt man erstmal so hin als Politiker. Und wahrscheinlich wird die aber auch gesagt haben, naja, es gibt aber auch noch den Einfluss, dass die Leute keine Freunde haben oder so. So, was macht man jetzt? Also das ist natürlich die Frage, was kommt aus der wissenschaftlichen Evidenz bei den politischen Entscheidungsträgern an, die ja ein Mandat haben, die gewählt wurden und die dafür Verantwortung übernehmen müssen. So, ich kann den Leuten nicht verordnen, plötzlich Freunde zu haben. Ich kann kein Gesetz erlassen, dass alle Leute mindestens 5 Freunde haben müssen. Das geht nicht. Aber ich kann ein Gesetz erlassen, womit gewalttätige Medien eingeschränkt werden, sozusagen. Und das ist ein bisschen, ja, die Schwierigkeit, denke ich, der sich ganz viele Wissenschaftlerinnen gegenüber sehen, dass auf dem Papier eigentlich klar ist, was getan werden müsste, aber diese Entscheidung, diese Maßnahme politisch gesehen nicht durchsetzbar ist. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen aus anderen Bereichen vielleicht?
Also vielleicht muss man da auch erstmal tatsächlich die Schutzwürdigkeit dieser Menschen, die tatsächlich irgendwann in problembehaftete Denkmuster vielleicht kommen, tatsächlich sehen. Also du hast jetzt gerade gesagt, nehmen wir mal das Beispiel, das ist natürlich nur ein Beispiel, das soll jetzt auf keinen Fall so rauskommen, dass es nur gemobbte Menschen sind, die dann irgendwann losschlagen, die einsamen Wölfe und so weiter. Da wird Marius bestimmt auch gleich noch was dazu sagen. Aber tatsächlich ist es so, das ist nur ein Muster. Bitte das auf keinen Fall falsch verstehen. So muss das nicht sein, weil auch das wird ja von den Medien immer wieder so angeführt, als wäre es eigentlich immer so. Aber jetzt muss man doch einfach mal sagen, der gesellschaftliche Auftrag ist doch eigentlich, Menschen zu inkludieren und zu integrieren und nicht auszuschließen. Wenn ich aber sage, naja, schau mal, da sind wieder diese ganzen Killerspieltypen, diese aggressiven Typen und so weiter, und die sind halt gemobbt und so weiter. Aber was bedeutet dann das erstmal? Also wollen wir es dazu kommen lassen, dass tatsächlich dann was passiert? Wollen wir ihnen sozusagen die Tools einfach wegnehmen, wo das vielleicht sogar verstärkt wird, aber im Prinzip ihnen nichts an die Hand geben, gesellschaftlich auch, dass ihnen irgendwie den Weg nach draußen wieder gibt oder aufzeigt. Also wenn wir tatsächlich bei solchen eher auffälligeren Personen frühzeitig tatsächlich Krisenintervention betreiben, indem wir wirklich frühzeitig sagen, hier scheint irgendwas aus dem Ruder zu laufen und was ist denn da eigentlich los? Was braucht die Person? Ja, die ist einsam, der geht's nicht gut, die hat Probleme daheim, aber wie lösen wir das? Und dass das nicht sozusagen vor allem fokussiert wird, aber immer nur der andere Weg des Verbots, der Bestrafung im Nachhinein, nachdem man es tatsächlich hat darauf ankommen lassen. Das ist das große Problem und das ist das eigentliche Drama, dass man eben auch in seinem eigenen Bekanntenkreis vielleicht mitkriegt, dass es solche Dinge passieren wie Ausgrenzung, Mobbing und so weiter und dass man eben nicht einschreitet, also dass man nicht einfach und dazu brauchst du nicht die Lehrkraft sein oder der Betreuer, sondern du kannst einfach jemand sein, der das mitkriegt und da sind wir auf jeden Fall alle dazu angehalten.
Und das Problem geht, denke ich, sogar noch weiter. Es gibt natürlich den Jugendlichen, die Jugendliche, die einsam ist, die vielleicht von Mitschülern unterdrückt wird, gemobbt wird. Aber dann gibt es halt auch noch die Leute, bei denen es sowas nicht gibt und die trotzdem solche Verbrechen begehen. Also Columbine High ist ein sehr bekanntes, berüchtigtes Massaker, wo jetzt sowas wie Mobbing wahrscheinlich eher nicht bei den beiden der Auslöser war. Es gab in den letzten Jahren in Deutschland immer wieder auch Amokläufe, auch außerhalb von Schulen. Oder denken wir an Breivik, an dieses Massaker, das er angerichtet hat. Der wurde nicht gemobbt und hat dann irgendwann einen Befreiungsschlag. Nein, das sind kaltblütige Mörder. Das ist das, was man landläufig auch als Psychopathen bezeichnen würde. Und was soll ich da dagegen tun? Die erkenne ich auch vorher nicht oft. Also und selbst wenn ich sie erkenne, was soll ich tun? Sie ein Leben lang wegsperren, weil sie Verbrechen begehen könnten. Auch das wäre ja nicht rechtsstaatlich. Das heißt, es rührt an einen sehr wunden Punkt. Wie gehen wir mit solchen Menschen um, die eigentlich mit dem, wie wir unsere Welt erleben, wie wir denken und fühlen, nicht so recht in Einklang sind? Was machen wir da? Da gibt's einfach, also ich wüsste jetzt keine Antwort darauf. Ich denke, Politiker wissen eben auch keine Antwort darauf. Und dann sind solche Debatten vielleicht auch ein Weg, mit diesem Theologe würde jetzt vielleicht sagen, das Böse im Menschen, damit irgendwie zurechtzukommen, indem ich die Debatte auf etwas psychologisch verschiebe, wo ich wenigstens etwas tun kann.
Ja, und auch zu dem, was Klaus gesagt hat, die Rolle, weiß ich nicht, der Peers jetzt als Frühwarnsystem. Weil im Grunde genommen das, was Marius gesagt hat, klar. So alle diese Charakterisierungen von Täterinnen, ich glaube allerdings, dass beim Columbine-Massaker die beiden wirklich nicht besonders beliebt waren, aber weiß ich jetzt nicht genau, aber alle diese Charakterisierungen sind ja alles, die sind ja alle danach, nach der Tat. So, also die Vorhersagequalität dabei ist ja, geht ja ziemlich null, weil eigentlich kannst du sowas überhaupt nicht vorhersagen. Dafür müsstest du alle die Schüler irgendwie ständig untersuchen und dann müsstest du, obwohl du um die Risikofaktoren weißt, gucken, ob die Vorhersage auch eintritt. Und das ist absolut unethisch. Also wenn ich weiß, okay, alle Risikofaktoren deuten jetzt auf einen Amoklauf hin und ich mache nichts und gucke, ob es wirklich passiert und ob mein Modell stimmt, das kann man nicht machen. Also man muss immer alles nach der Tat untersuchen. So, und das bedeutet, dass man, das sind vielleicht so der Albtraum jeder Verfassungsschützer wird es immer benannt, die so diese einsamen Wölfe, die fallen einfach durchs Raster. So, das sind dann die Leute, die sich, wie bei den Anschlägen in Halle, glaube ich jetzt, oder das Christchurch-Massaker im Internet radikalisieren, aus verschiedensten Gründen, ganz, ganz viele verschiedene Einflussfaktoren. Und diese Leute kann man eigentlich nicht überwachen. Und selbst wenn man es könnte, dann wäre es eigentlich ein totalitärer Überwachungsstaat, weil man dann jeden Bürger zum Rapport schicken müsste und gucken, ob die diese Risikofaktoren erfüllt. Und dann sagt man, okay, gut, Marius, du hast jetzt, weiß ich nicht, soziale Aktivität in den letzten Monaten ist runtergegangen, Videospielzeit ist hochgegangen, also zu, weiß ich nicht, 28% sieht es nicht gut aus, du kommst jetzt erstmal in Haft. So, also das ist ja kein Gesellschaftsmodell, was irgendwie erstrebenswert wäre für liberale Demokratien. Also da hat man eben diese, ja, wieder dieser Zwiespalt zwischen Politik und Wissenschaft. So, die Wissenschaft kann dir danach sagen, okay, daran hat es gelegen, aber gleichzeitig können wir dir eigentlich nicht die Maßnahmen geben, die jetzt gezielt an diese Faktoren ansetzen. Also natürlich kann man sagen, okay, wir müssen irgendwie das soziale Miteinander stärken und was weiß ich. Und man kann sicherlich auch Modelle, Pilotprojekte aufstellen oder so, aber die tatsächliche Umsetzung ist halt eben nicht Sache der Wissenschaft, sondern Sache der Politik. Und da, finde ich, tut sich eben diese Kluft zwischen diesen beiden Bereichen auf.
Ja, das ist völlig richtig. Wenn du aber trotzdem natürlich prinzipiell ein Menschenbild verfolgst und das sozusagen als Zielmarke setzt, dass wir eigentlich insgesamt anstreben, dass Menschen integriert werden, dass Menschen nicht fallen gelassen werden, dass Menschen, die auffällig werden, eben nicht einfach weggesperrt oder verboten oder irgendwas werden, sondern man einfach ernsthafte Versuche unternimmt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, mit ihnen zu kommunizieren. Und selbst wenn es eben Personen sind, die eine sehr, sehr unterschiedliche Gesinnung haben und einem eigentlich suspekt sind, dass man einfach diesen Plan nicht verfolgt, wie es meist eigentlich gemacht wird, dass man sich dann abwendet und sagt, naja, der ist halt anders oder der ist ja komisch. Und im Nachhinein, naja, mich hat das eigentlich jetzt nicht gewundert. Und überleg mal, wie oft das passiert, dass wir in den Medien hören, wirklich im Fernsehen beispielsweise, in Interviews, dass dann Nachbarn, zwar manche sagen dann, das hätten wir nie gedacht, ja, aber manche sagen auch, ja, der war immer schon so auffällig. Aber die Frage ist eben, wie sind wir damit umgegangen? Und natürlich kannst du nicht jeden Fall, kannst du so lösen, aber weil du eben die ganzen Faktoren nicht kennst. Aber wir wissen eines, jemand, der nicht tatsächlich vollständig ein vollwertiges Mitglied ist, der ernst genommen wird, der hat auf jeden Fall eine höhere Möglichkeit oder eine höhere Chance oder ein höheres Risiko in dem Fall, tatsächlich auffällig zu werden in einer vielleicht gefährlichen Weise. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass man Andersartiges, das irgendwie so ein bisschen abweicht, immer als negativ sieht, sondern erstmal das Programm nicht verfolgt, Mensch, wir müssen die alle retten, sonst werden die alle zu gefährlichen Menschen, sondern es ist so oder so nicht anstrebenswert, dass Menschen durch ein Raster fallen. Das ist eigentlich eher das Programm und nicht mit der Idee, dass sie sowieso irgendwann gefährlich werden, sondern sie werden uns und ihnen selber sozusagen ein besseres Leben ermöglichen, wenn man einfach mehr sich umeinander kümmert, mehr nachfragt, mehr hilft und so weiter.
Definitiv, also soziale Integration, ein funktionierendes soziales Netzwerk ist eigentlich der beste Präventionsmechanismus, den es gibt, und deshalb tue ich mich extrem schwer damit, wenn Gruppen ausgeschlossen werden und weggeschoben werden an den gesellschaftlichen Rand. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht, also damit meine ich natürlich auch strukturell diskriminierte Minderheiten zum Beispiel, absolut, die müssen auch integriert werden, Inklusion, Integration. Aber das bedeutet eben auch, dass man versuchen muss, diejenigen, die vielleicht vom Großteil der Gesellschaft oder von einem gewissen Teil der Gesellschaft als ja schädlich für das demokratische Klima oder so gehalten werden, dass man die auch jetzt nicht komplett abschiebt, so aus der Debatte raus. Also wir haben da in der Verschwörungstheorie Verschwörungstheorie-Kapitel drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, na, es bringt überhaupt nichts. Erstens tun wir uns überhaupt keinen Gefallen, wenn wir einteilen in die Verschwörungstheoretiker, weil dann müssten wir uns selbst alle mit einbeziehen. Und es bringt auch nichts, wenn wir sagen, ach ja, das sind ja die Spinner da drüben und wir sind hier die Normalen, wir sind die Guten. So, wem hilft das weiter? Und damit will ich auch überhaupt nicht dieses Fass aufmachen, ob man jetzt zum Beispiel mit Nazis reden soll oder nicht. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Leute eine Bühne gebe in einer Talkshow von einer verfassungsfeindlichen Partei zum Beispiel oder ob ich mich persönlich mit diesen Personen auseinandersetze. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Richtig. So, und ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Aussteigerprogramme für Neonazis. So, zum Beispiel, also da ist zum Beispiel Exit zu erwähnen, die ja wohl eine phänomenale Arbeit machen. So, ein unglaubliches Programm, extrem effektiv. So, wenn man sagt, okay, mit Nazis redet man nicht, prinzipiell nicht, dann hat man irgendwie dieses Menschenbild, was ich total schwierig finde, dass der Mensch sich eben nicht grundsätzlich ändern kann. So, beziehungsweise von wegen einmal Nazi, immer Nazi, ausgestoßener, zack, weg mit dir. So, aber dann kann man dieses Aussteigerprogramm auch in die Tonne treten, weil man sagt, naja, es bringt ja eh nichts. Wenn ich sage, aha, aber dieses Aussteigerprogramm ist total wichtig und die wissenschaftliche Evidenz zeigt auch eben dahin, dass es wichtig, dass es wirkt, dann muss ich anscheinend mein Menschenbild irgendwie revidieren und zumindest ein bisschen differenzieren, dass man sagt, okay, gut, ich bin immer noch dafür, dass man Nazis keine Bühne bietet im öffentlichen, also in öffentlich-rechtlichen Rundfunk etc. Aber anscheinend ist es trotzdem wichtig, mit den Menschen irgendwie in Kontakt zu treten, um sie zurückzuholen. Und selbst wenn es nur bei 70% der Leute gelingt, dann sind es immer noch 70%. Also das ist doch besser als nichts. Das ist doch den Aufwand definitiv wert.
Ganz genau. Und ich glaube, in der Debatte, die wir heute führen, vor allem mit Spielen, mit Killerspielen und so weiter, so wie sie eben bezeichnet werden, kann man das eigentlich auch relativ einfach machen, indem man eben tatsächlich Communities schafft, wo die Personen tatsächlich auch miteinander oder gegeneinander auch spielen. Auch gegeneinander ist an sich erstmal überhaupt nichts Problematisches. Man muss halt nur wahrscheinlich immer mal wieder auch Dinge organisieren vielleicht, die jenseits von diesen Spielen sind. Vor allem dann, wenn es eben ein exzessiver Konsum wird. Der exzessive Konsum ist, denke ich, niemals positiv zu werten, egal was du machst. Also wenn es exzessives Münzensammeln ist, ist es wahrscheinlich auch sehr negativ. Und es schafft dir auch irgendwann eine sozial durchaus prekäre Situation. Aber hier ist es eben so, wir müssen die aus dem Sumpf rausholen, wo sie manchmal reingetan werden und wo sie eigentlich nicht sind. Also nur weil du sehr, sehr intensiv mit dem Spiel spielst und sei es tatsächlich auch durchaus in einer Weise, die mir persönlich zum Beispiel auch nicht so wahnsinnig gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diese Spiele zwar nicht, aber es ist so, ich würde niemals jemanden abqualifizieren, der das macht, weil ich annehme, dass es sehr, sehr viele Motivationen eben gibt, warum man das spielen könnte. Und wenn es natürlich wirklich ist, weil ich mir denke, ich will die ganze Zeit nur Menschen erschießen, ist mir das schon auch zu weit. Aber es ist trotzdem so, die Lösung ist nicht, das einfach zu verbieten oder ihn einfach wegzusperren oder ihm einfach klarzumachen, dass er nicht in unsere Gesellschaft gehört, der passt da nicht rein oder so, sondern nein, man muss es schauen, dass es irgendwo verträglich ist. Und dass man irgendwo Kontakt dazu, zu diesen Personen erhält, weil es eigentlich überhaupt nichts Außergewöhnliches ist. Das ist eben das. Das ist nichts an sich Gefährliches.
Ja, Marius, ist es nicht so ein bisschen, ja, so Cherry-Picking von beiden Seiten? Also ich habe immer das Gefühl, dass sobald die Wissenschaft in so eine Debatte reingezogen wird, pickt sich jede Seite so ein bisschen so das raus, was ihnen gefällt und ihre und zementiert damit ihre Sichtweise. Ist es so einfach?
Ja, was heißt so einfach? Wir Wissenschaftler sind ja auch immer ein bisschen unter dem Druck. Natürlich, wir wollen publiziert werden, wir wollen Gehör finden. Das ist ja auch so ein Prozess, der auch in der Wissenschaft manchmal zu einer Überspitzung führt oder zu einer sehr pointierten Art, Forschungsdesigns zu erstellen und dann auch Studien durchzuführen. Und das ist dann halt so ein Zyklus, ne? Dann wird das wiederum von den Medien überspitzt aufgegriffen, wird nochmal vereinfacht in irgendeine Debatte getragen und am Schluss hat man dann nur noch so Versatzstücke oder Halbsätze für eigentlich sehr, sehr komplexe Sachverhalte. Das ist genau das Problem, mit dem wir ja in der Wissenschaft halt auch Teil dieses Spiels irgendwann werden und wo es sehr schwer ist, rauszukommen, weil in dem Moment, wo du dann eben nicht mehr so pointiert bist, gehst du vielleicht auch zwischen den Headlines wieder unter und jemand anders, der sehr laut oder sehr prominent seine Meinung vertritt als Experte, Expertin, der oder die findet dann halt Gehör.
Jetzt habe ich aber mal eine Frage an euch. Ich meine, ihr beide seid ja wesentlich länger im Wissenschaftsgame dabei als ich. Und jetzt ist natürlich die Frage, stellt euch vor, ihr würdet jetzt zu diesem Thema publizieren und aus dieser Studie oder aus euren Studien, die jetzt nicht in einem populärwissenschaftlichen Buch festgehalten werden, sondern wirklich sehr komplexe, methodisch gute Studien, wird falsch zitiert im öffentlichen Diskurs. Jetzt ist die Frage, ja, oder andersrum, es wird nicht falsch, es wird einerseits wird es falsch zitiert oder beziehungsweise eure Ergebnisse werden dafür genutzt, um Maßnahmen zu begründen, wo ihr eigentlich dagegen seid. Wie geht ihr damit um? Das würde mich mal interessieren.
Man geht damit so um, dass man tatsächlich das richtig stellt. Also ich meine, du kannst immer davon ausgehen, dass ein seriöser Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin tatsächlich Einspruch erhebt. Das ist sowohl bei Interviews als auch bei Zitationen. Das kann ja sehr, sehr schnell passieren. Die Zitationen kommen oftmals so zustande, dass tatsächlich andere Kollegen oder Kolleginnen einfach dich falsch zitieren, weil sie vielleicht nur das Abstract gelesen haben, das vielleicht nicht vollständig verstanden haben. Und das ist natürlich sehr problematisch und da musst du einschreiten. Und ich muss sagen, es gibt da durchaus ja auch manchmal externe Kräfte, die einen darauf hinweisen. Also es ist ja nicht so, dass man alles mitkriegt. Und ehrlich gesagt, machen da auch viele Leute einen sehr guten Job. Mir ist es einmal so gegangen, ich glaube, es war mit dir, Marius, dass wir eine Studie vorgestellt haben und wir interviewt worden sind von einem Journalisten. Und am Ende hat der Journalist das Paper so genau gelesen, dass er gesagt hat, also ganz so, wie ihr es dargestellt habt, ist es eigentlich gar nicht. Ihr habt das ein bisschen anders durchgeführt, als ihr das erzählt habt. Und tatsächlich, wir haben es nochmal rekapituliert. Und in der Tat, diese Person hat sozusagen uns richtig gestellt, was extrem lehrreich war, muss ich sagen. Hat uns sehr gefreut, muss ich sagen. Das ist erstmal unangenehm. Ja, man hat sozusagen, das war übrigens nur wirklich eine Kleinigkeit, das ging um eine Instruktion. Trotzdem, das war schon völlig korrekt, dass der Journalist sehr, sehr wief das aufgedeckt hat. Und so muss man das immer gegenüber dem eigenen Werk auch machen. Das eigene Werk, sage ich immer, ist sowieso, wenn es mal publiziert ist, nicht mehr einfach dein Werk, sondern das ist das Werk, wo dein Name drauf ist. Das heißt, du musst es attackieren und du musst es kritisch reflektieren und in den Diskurs tatsächlich einbringen, so als wäre es von jemand ganz anderem. Das heißt, du musst es auch ohne Affekte sozusagen anfassen und einfach sagen, vielleicht ist es ja nach 10 Jahren einfach nicht mehr das, was du heute schreiben würdest und dann musst du es attackieren, weil es vielleicht auch nicht mehr so korrekt ist, weil es auf dem Stand von damals eben vielleicht noch in Ordnung war, aber heute nicht mehr. Diese Disziplin musst du entwickeln, meines Erachtens, als Wissenschaftler. Sonst hast du einfach das große Problem, dass du so einen eigenen Confirmation Bias hast, dass du dich selbst immer wieder bestätigst und nicht mehr aus dieser Schleife rauskommst. Und dann wärst du genau das nicht, was du eigentlich sein willst oder sein solltest, nämlich Wissenschaftler. Nämlich Wissenschaft betreiben bedeutet immer eine kritische Reflexion und unabhängig von deiner Person zu betreiben.
Ich frage deshalb, weil und durchaus auch mit Wissenschaftlerinnen, oder ich habe die Meinung zumindest mal gehört, die gesagt haben, naja, wenn ich publiziere, dann ist meine Arbeit sozusagen getan und diese Ergebnisse dann sozusagen an die Öffentlichkeit zu tragen, also sage ich mal raus aus der Community, das ist dann Job der Wissenschaftsjournalistinnen und da mische ich mich überhaupt nicht mehr ein. Und ich fand es damals ein bisschen schwierig, weil ich mir gedacht habe, naja, ich habe doch trotzdem irgendwie eine Verantwortung, wenn ich irgendwie fehlerhaft dargestellt werde, oder nicht, Marius?
Ja und nein. Also hat natürlich mehrere Aspekte. Zum einen, wenn du falsch dargestellt wirst, kann auch sein, dass du selbst dich irrst, wie wir es eben mit dem Beispiel, was Klaus gerade gesagt hat, hatten, dass man selbst vielleicht auf dem falschen Trichter ist. Das heißt, alleine schon mal davon auszugehen, dass man selbst immer recht hat, ist natürlich schwierig. Das heißt, man muss sich erstmal selbst in Frage stellen und dann, ja, dann ist die Frage, was tust du? Du kannst den Journalisten natürlich anrufen und eine Klarstellung bitten, aber das kann ihn natürlich auch niemand zwingen, das zu tun. Selbst wenn er oder sie das täte, wird es wahrscheinlich untergehen. Also Verantwortung, jein. Also wie Klaus gesagt hat, es ist schwierig. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was man da eben konkret tun kann, weil letztlich, wenn man einmal etwas in die Öffentlichkeit getragen hat, ist man halt nicht mehr Herr dieser Worte. Die entwickeln Eigenleben, die Bedeutung kann sich ändern, die Inhalte können falsch werden. Also ich würde jetzt eigentlich, also zu deiner Frage, ich würde wahrscheinlich eher sagen, nein. Also ich kann ja nicht Verantwortung dafür tragen, was jemand anders daraus macht. Ich kann nur die Verantwortung tragen, es halt so zu formulieren, dass dieses Risiko, dieses Potenzial möglichst gering ist, dass es falsch verstanden wird oder missbraucht werden kann. Aber wenn jemand böswillig ist, wird es immer gehen. Da kannst du alles nehmen und rumdrehen.
Ja, gegen die Böswilligkeit kannst du nichts tun. Das ist richtig. Man könnte man vielleicht rechtlich vorgehen und so weiter. Aber ansonsten ist es schwierig. Das wird eben immer wieder dann das geben. Aber ansonsten muss man vor allem schon darauf achten, dass man nicht zu biegsam ist. Also was weiß ich, wenn ein Journalist auf dich zukommt und tatsächlich etwas anders formuliert und anders interpretiert, als du das eigentlich willst und es trotzdem akzeptierst, finde ich, machst du dich schon durchaus schuldig. Und,
wenn man es akzeptiert, klar, das ist dann
das hat man es im Prinzip genau, auch interessiert. Ja. Richtig, das wäre nicht akzeptabel. Und wenn du davon wirklich Wissen kriegst, dass es später auch anders immer verwertet wird, und du meinst, dass es wirklich ein wichtiger Befund ist, vielleicht ist es ja nur eine Marginalie, wo man sagt, komm, geschenkt, die sagen halt immer, das waren 56 Leute, dabei waren es 41, das ist nicht die entscheidende Sache, aber wenn eben beispielsweise zu einem gesellschaftlich relevanten Thema das Gegenteil oder eine wichtige Facette fallen gelassen wird, würde ich mich persönlich immer wieder einschalten, muss ich sagen. Und natürlich bin ich kein Wissenschaftsjournalist, weil das ist in der Tat erstmal die Aufgabe von Wissenschaftsjournalisten, das journalistisch aufzubereiten. Das können die meisten Wissenschaftler ja überhaupt nicht, haben sie nicht gelernt und das wäre viel zu stümperhaft. Aber dieses Einschalten, das kann man schon und das kann man ja wiederum, kann das ja von einem Wissenschaftsjournalisten aufgegriffen werden.
Jetzt habe ich vielleicht noch für die letzten 20 Minuten dieses Podcasts vielleicht noch mal eine andere steile These oder eine steile Vermutung. Also wir reden ja immer noch über das Thema Spielen und wir haben jetzt ein bisschen so diese Killerspieldebatte angeschnitten oder an ihrer Oberfläche gekratzt. Aber Spielen kann natürlich auch ja abhängig machen, und zwar Glücksspiel. So, was beim Glücksspiel abhängig macht, ist jetzt nicht unbedingt das Spielen an sich, sondern das Gewinnen, beziehungsweise der Einsatz, der Geldwert. Jetzt ist es natürlich so, dass im Glücksspiel, ich glaube, über 90% aller Umsätze dieser Industrie von Abhängigen erzielt werden. So, das ist eine Zahl, die Wissenschaft produziert. So, und ich sag mal klar, wenn ich jetzt habe ich diese Information und jetzt bin ich Entscheidungsträger und ich will natürlich auch im Sinne eines volkswirtschaftlichen Auftrags, will ich natürlich eigentlich die Zahl der Abhängigen auf Null drücken, weil also allein schon die Kosten, die das Gesundheitssystem belasten, denke ich mal, also das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung, dass man sagt, die Steuereinnahmen wiegen das irgendwie raus. Aber oder vielleicht ist es ja so. Aber ich will sie, also ich bin idealistisch und ich möchte diese Zahl runterdrücken. So. Aus wissenschaftlicher Perspektive, klar. Du sagst, wir verbieten Glücksspiel. So, das ist eine relativ einfache Botschaft oder es ist auch vielleicht eine Botschaft, die man jetzt da einfach rausziehen kann. Jetzt ist die Frage, und das haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen, ist die Wissenschaft mit der Demokratie vereinbar, um jetzt das ganz große Fass aufzumachen? Oder wo ist die Rolle der Wissenschaft in der Demokratie?
Also die Wissenschaft, so sehe ich das, wird erstmal einfach Evidenzen produzieren, wird vielleicht auch Thesen falsifizieren, wird Sachen klarstellen können. Und zum Schluss kann das hilfreich sein für eine gesellschaftliche Debatte und für politische Entscheidungsträger. Was aber die Gesellschaft und die Politik damit machen, das ist außerhalb der Wirkungsmöglichkeit von Wissenschaftlern. Außer sie sind sogar in einer Personalunion eben auch noch als gesellschaftlich wichtige Personen aktiv, also vielleicht als Stadträte oder als Bürgermeister oder, aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. Das gibt gar nicht so häufig diese Doppelkonstellation. Ansonsten würde ich sagen, es ist durchaus gefährlich, wenn Wissenschaftler anfangen, auch Politik zu machen. Also man kann tatsächlich zwar klare Empfehlungen geben, also dass man tatsächlich sagt, mehr als so und so viel Gewinneinsatz beispielsweise führt nicht mehr zu einem Wohlbefinden oder so und so viel Einsatz pro Tag führt in so und so viel Prozent zu einer Abhängigkeit oder zu anderen sozialen Problemen. Aber dass man tatsächlich sagt, und deswegen muss das jetzt verboten werden innerhalb von so und so Zeit mit so und so Gesetz, wäre völlig inakzeptabel. Das ist nicht die Rolle von Wissenschaft. So sehe ich das.
Marius?
Genau, letztlich muss die Politik halt die Rahmenbedingungen sagen, was überhaupt die Ziele sind. Also was du jetzt gemeint hast mit dem Glücksspiel, das kommt ja dann auch wieder nicht ohne Neben- und Fernwirkungen. Ne? Vielen Leuten macht Spielen Spaß und sie gleiten nicht in die Sucht ab. Denen würdest du das ja auch wiederum nehmen. Also es ist eigentlich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, was wir wollen, wie viel wir davon wollen. Und dann kann die Wissenschaft Hinweise geben, wie man das am besten umsetzt. Oder vielleicht sagen, naja, das ist doch nicht so einfach, wie ihr jetzt glaubt. Aber die Richtung vorgeben, na, das ist wie jetzt mit dem ganzen Lockdown und Covid. Also es ist letztlich eine gesellschaftliche Debatte, wie viel Einschränkungen sind wir bereit zu tolerieren, wie viel Menschen, die jetzt dann alleine sterben mussten, die alleine in den Altenheimen und Krankenhäusern waren, was wollen wir da tolerieren, wenn wir uns dafür niedrigeres R vielleicht damit einhandeln, was ja wünschenswert ist. Aber es gibt eben auch da Kollateralschäden. Und die Wissenschaft kann dann sagen, naja, wenn ihr das und das tut, dann verschiebt sich der Parameter vielleicht in die und die Richtung um den und den Wert mit Modellrechnungen, mit Konfidenzintervallen. Aber was wir wollen und was wir bereit sind, als gesellschaftlichen Preis zu zahlen, das ist eigentlich nicht Aufgabe der Wissenschaft. Das sollte genau. Es auch nicht sein.
Also die eigentlich auch moralische Wertung des Ganzen ist äußerst problematisch, wenn das die Wissenschaft einnimmt. Also die moralische Bewertung sollte eigentlich ein gesellschaftlicher Diskurs ergeben. Also der sollte sollte eine Bewertung abgeben. Und das kann sich auch verändern. Also wo heute vielleicht noch eine Suchtkrankheit festgestellt wird, ist es morgen vielleicht ein Way of Life. Das kann vielleicht so sein. Und man muss eben auch hier aufpassen, wie weit kann ich sozusagen soziale Verantwortung einnehmen, wie kann ich aber auch gleichzeitig Persönlichkeit schützen? Also ist es sozusagen schon für die Gesellschaft wichtig, wenn man sieht, dass eine Person beispielsweise 1.000 Euro verloren hat, dass man einschreitet? Oder ist es erst geboten, wenn die Person eben das zweite Haus versetzt hat? Ja? Fakt ist, Wissenschaft kann schon relativ eindeutig sagen, was zu vielleicht nicht Glück führt, aber was zu glücklichen Situationen tatsächlich geriert und wo Personen tatsächlich irgendwann abdriften, wo sie wirklich abhängig werden. Das kann sie abschätzen, aber ob man das einbeziehen will in andere Kalküle und ob man Alternativen dafür hat, ist ja immer die Frage.
Aber jetzt haben wir von Wissenschaft immer so als Spielverderberin, sage ich mal, gesprochen. Also die blöden Virologen, die uns die Schulen zumachen, die blöden Psychologen, die sagen, dass wir schlechter mit Masken kommunizieren können, sagen, die uns die Spielen verbieten wollen, die uns rotes Fleisch verbieten wollen, etc. pp. Und ich bin natürlich voll eurer Meinung, dass es in einem gesellschaftlichen Diskurs alles ausgelotet werden muss. Aber dieser Diskurs kann ja, ich meine, wir leben in der pluralistischen Gesellschaft, von vielen Akteuren gesteuert werden. Und wenn der Diskurs jetzt ganz klar zum Beispiel in die Richtung geht, Killerspiele sind dafür verantwortlich, dass dieser Amoklauf passiert ist, um jetzt nochmal bei unserem Anfangsthema anzukommen, ist es dann nicht Aufgabe der Wissenschaft, da zu sagen, okay, sicherlich, diese Idee kommt woher, es gibt die Evidenz, dass es eine Rolle spielen kann, aber eigentlich geht es um was ganz anderes, also ist sie nicht auch, und maße sich damit nicht auch ein moralisches Urteil an, nämlich das moralische Urteil zu sagen, okay, die Debatte, wie sie gerade geführt wird, läuft in die falsche Richtung und eventuell zu Lasten von einer Personengruppe, die nichts damit zu tun hat.
Das ist aber noch nicht eine moralische, Bewertung. Wie ich das interpretiere, wäre das eigentlich eher, dass eine Wissenschaft sich beispielsweise mit anderen Wissenschaftsdisziplinen zusammenschließt und einfach dann ein gesamtheitliches Bild erstmal erarbeitet, dass man eben wegkommt von so einem monokausalen Bild. Das kann ja sein, dass sozusagen sogenannte Killerspiele zu mehr Mördern führt. Das kann ja durchaus sein. Die Frage ist nur, was hat es insgesamt, wie ist das insgesamt eingebettet? Also wo kommen die her, die Killer? Wie entwickeln sie sich davor und so weiter? Also wir müssen das immer gesamt wissenschaftlich sehen. Und das ist vielleicht die Aufgabe, dass man vielleicht als einzelner Wissenschaftler, wenn man wirklich starke Thesen aufstellt, auch mal überlegt, was sind Fernwirkungen und ob man nicht tatsächlich sich mit anderen zusammenschließt. Aber eigentlich ist es erstmal nicht die Aufgabe, sondern die Politik müsste anregen, dass solche gesamtwissenschaftlichen Prozesse in Gang gesetzt werden. Aber zum Schluss sollte die Wissenschaft meines Erachtens nur die Grundlage für Bewertungen sein und für moralische Abwägungen, aber ganz bestimmt nicht selber die tatsächlich gestalten.
Weil was du jetzt gesagt hast, Niklas, ist ja auch kein moralisches Urteil, sondern erstmal eher eine empirisch überprüfbare Fragestellung führt. Computer spielen wirklich zu. Das können wir als Psychologen am versuchen zu beantworten. Eine moralische Frage wäre, wenn jetzt zum Beispiel man sagt, egal ob da jetzt mehr Leute sterben oder nicht, ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der eine Milliardenindustrie vom simulierten Töten von Menschen auf unsere Jugendlichen unkontrolliert losgelassen wird. Das wäre eine moralische Fragestellung, die die Gesellschaft verhandeln muss. Wollen wir das? Wollen wir es erlauben? Wollen wir hier Freiheiten beschneiden? Und dann kann die Wissenschaft wiederum vielleicht zeigen, was passiert, wenn man die und die Regelung einführt, wenn man das und das irgendwo beschneidet. Aber das wäre vielleicht erstmal primär ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Das, was du gesagt hast, wäre erstmal eine Tatsachenbehauptung, wo man schauen kann, stimmt die überhaupt?
Ja, aber ich würde sagen, das Einschalten und dass die Wissenschaft oder die Wissenschaftlerin sich Gehör verschaffen, ist das, das ist meiner Meinung nach auch eine moralische Wertung. Also, weil damit nämlich der Gedanke rüberkommt, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in dem die wissenschaftliche Evidenz ignoriert wird. Also wir können es zum Beispiel wunderbar bei der Klimadebatte sehen und bei Ländern, die deren ja, Führer den Klimawandel leugnen oder zumindest ihn herunterspielen. Da gibt es ja auch Wissenschaftlerinnen, die sagen, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in dem Wissenschaftsfeindlichkeit Politik macht und die eventuell unsere Lebensgrundlage ganz massiv beeinflusst. Also,
ja, aber das ist ja kein Privileg der Wissenschaft, das ist ein Recht, das jeder Bürger hat, dass es sagen kann, nee, hört auf mich, ich habe auch was dazu zu sagen. Also nur weil ich jetzt Wissenschaftler bin,
aber es verleiht dem mehr Gewicht.
Aber also, auch das ist ja nichts, was man jetzt mir vorwerfen könnte, dass ich sage, ich bin zufällig Wissenschaftler und wenn jetzt jemand Finanzbeamter ist und sich zum Steuerrecht äußert, dann würde ich dem auch mehr trauen als jetzt irgendwas, was ich auf Facebook lese. Das ist halt dann wiederum Expertise, die in eine Debatte eingebracht wird. Aber dass das jemand tut, davon lebt ja die Gesellschaft. Also das ja, würde ich jetzt nicht so sehen, dass Wissenschaftler irgendwie den Mund halten müssten oder.
Nee, das absolut nicht. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das bei euch ein bisschen rüberkam, dass man sagt, naja, die Wissenschaft produziert die Ergebnisse und dann hält sie sich raus und der Rest ist dann gesellschaftliches Aushandeln. Deshalb habe ich jetzt einfach mal diese Beispiele reingeworfen, um euch ein bisschen aus der Deckung zu locken.
Ja, also ich finde das auch völlig unproblematisch, dass man eben tatsächlich dort, wo man meint, dass die Debatte auf einem falschen Argument fußt. Ja, das heißt ja nicht, dass die Debatte moralisch falsch ist. Aber dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn immer wieder Leute sagen, ja, aber schaut doch mal, also jetzt in der Ostküste, da waren doch jetzt wieder in den letzten Jahren, letzten zwei Jahre, es ist tatsächlich so, gab es außergewöhnlich kalte Winter und es gab viel Schnee. Und dann kann man eben erklären als Wissenschaftler beispielsweise dieses alte Argument, naja, es gibt Wetter, und es gibt Klima. Und da kann man erklären, wie das zusammenhängt und dass das sozusagen kein Indikator ist, aber dass es andere Indikatoren gibt, die übrigens ja auch sehr, sehr verständlich sind. Also zum Beispiel der weltweite Temperaturanstieg in Mittelwerten, nicht mit den Ausreißern und man kann sogar mit den Ausreißern argumentieren, dass eben die Ausreißer auch stärker werden, die Varianzen werden stärker. Und wenn man das sozusagen verpasst, diese Chance, ist es auch problematisch, weil du hast ja dieses Wissen und die Gesellschaft beruft sich ja auf bestimmte Wissensstrukturen. Und da ist es übrigens auch wichtig, und das ist die zweite Sache, und das ist, glaube ich, auch das, was Marius gerade meinte, nämlich, weißt du, es gibt viele Meinungen auf Facebook, auf überall. Ja, in der im Bus und in der Bahn hörst du irgendwelche Argumente. Und es ist manchmal aber auch wichtig zu sagen, okay, hier als Wissenschaftler muss ich allerdings hier widersprechen, weil klar, das liegt nahe, dass es so und so ist und es erscheint auch so. Wir haben allerdings Evidenzen, dass dahinterliegende Faktoren viel wirkmächtiger sind und nicht einbezogen worden sind in dieser Debatte. Und da bitte ich einfach sozusagen die Expertise einfach auch mal zu hören, weil was ja auch heutzutage oft passiert ist, dass Menschen, die sich eigentlich nicht tief damit beschäftigt haben mit einem bestimmten Thema oder meinen, tief damit sich beschäftigt zu haben, dann aber so auftreten, als hätten sie schon jahrelang darüber geforscht. Aber nur deswegen, weil ich eben ein paar Artikel gelesen habe und tatsächlich als Sekundärleser, kann ich eben unter Umständen nicht tatsächlich mir anmaßen, dass ich den gleichen Wissensstand habe. Ich kann es aber natürlich auch trotzdem nennen. Also dieses Argument kann ich ja nennen, aber ich finde, das Wichtige ist nicht, arrogant das abzuschmettern, darum geht es nicht, sondern auch eine Gegenposition zu entwickeln, die klar und auch kühl argumentierend auf Fakten, auf gut recherchierten Fakten basiert. Aber eben auch nicht zu sagen, naja, du bist halt ein Idiot, du denkst, dass das so und so ist, aber deswegen ist es falsch, sondern einfach das Gegenmodell der eigenen Wissenschaftlichkeit zeigen. Das finde ich, das ist die echte Stärke von Wissenschaft und deswegen halte ich auch eigentlich nichts davon, dass man selber sich da als Wissenschaftler jetzt moralisch zu stark einbindet. Das kann man aber als Privatperson durchaus. Du kannst ja auch in die wissenschaftliche, in die politische Debatte dann eintreten und sagen, als Wissenschaftler sehe ich das so und so, allerdings muss ich sagen, mir missfällt das und das.
Ja. Besonders der Punkt, dass nur weil man ein paar Artikel gelesen hat, man noch kein Experte ist, bitte ich im Gedächtnis zu behalten, wenn wir irgendwann mal in diesem Podcast unsere angestammten Forschungsgebiete verlassen sollten. Und wir sind natürlich auch nicht Experten für alles. Allerdings können wir durch unseren wissenschaftlichen Blick diese Aspekte ein bisschen vielleicht aufbereiten, durchleuchten. Und das bringt uns eigentlich zum abschließenden Punkt, den ich vielleicht so mitnehme heute. Und zwar, wir haben ja schon in der, ich glaube, es war in der Folge, wo wir über Hygienedemos gesprochen haben, darüber gesprochen, dass Wissenschaft schon eine sehr abgeschlossene Community ist. So. Also die Ergebnisse sind zwar relativ leicht zugänglich, aber alles zu verstehen, da überhaupt reinzukommen in dieses System, das ist schon nicht ohne. So, und jetzt produziert die Wissenschaft Ergebnisse, die für demokratische Entscheidungsprozesse oder für Politikerinnen enorm wichtig sind. So. Das Problem ist aber, dass hier jetzt mit Leuten gesprochen wird, die nicht das gleiche Training haben wie einen. Das ist ja ein Problem in jedem Bereich. So. Also wenn mir jemand erzählt, der weiß ich nicht, der Landwirt ist, so der spricht mit mir anders als mit Kollegen. Genauso ist jegliche Berufsgruppe hat ja ihr eigenes Wissen sozusagen und ihre eigene Expertise und die irgendwie verständlich zu machen, das ist ja die große Kunst. So. Allerdings in dem Moment, wo es verständlich gemacht wird, indem es Leuten außerhalb der Community erklärt wird, leidet die Präzision ein bisschen darunter und die Generalität, die Verallgemeinerung nimmt zu. So, und jetzt sind wir Gott sei Dank in einer Demokratie. Das bedeutet, dass jeder Mensch wählen darf, sofern er über 18 oder über 16 ist in den kommunalen Bereichen. Allerdings hat nicht jeder Mensch natürlich das gleiche Verständnis von Wissenschaft, beziehungsweise auch gar nicht die Motivation oder Fähigkeit, das überhaupt zu durchdringen. Was bedeutet, es muss eigentlich ein bisschen, es muss mehr verallgemeinert werden, damit diese wichtigen Informationen einer großen Menge an Leuten zugute kommt, dass sie ihre Entscheidung darauf basieren können und sagen können, naja, gut, nur weil ich jetzt einen Shooter spiele, stimme ich jetzt, werde ich nicht automatisch zum Amokläufer, vielleicht unterstütze ich diesen Gesetzesvorschlag nicht. So, das bedeutet, es findet eine, ich nenne es jetzt mal aus Ermangelung eines besseren Wortes, Verwässerung des Wissens statt. So, und das drückt ein bisschen die Wissenschaftlerin in die unbequeme Situation, Dinge eventuell gerade rücken zu müssen. Also sie werden im Grunde genommen ein bisschen reingezwungen, Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen, weil in der idealen Welt produzieren sie das Wissen, es wird wunderbar weitergegeben, alle Leute wissen um die Grenzen der Wissenschaft, wissen, dass Wissenschaft eben auch bedeutet, zuzugeben, dass man sich irrt, wissen, dass das alles nur vorläufiges Wissen ist. Aber weil dieses Wissen eben nicht vorhanden ist und auch gar nicht, ja, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, müssen sich Wissenschaftlerinnen dann äußern. Und dann wird ihnen vorgeworfen, irgendwie Moralpolitik zu machen oder was weiß ich und zu sagen, hier, bleib doch mal bitte bei deinen Leisten, bleib doch mal bitte in deinem Büro und überlass den Politikerinnen das Ganze. Also ich finde, da ist so eine sehr schwierige Dynamik zwischen, okay, einerseits produziere ich einfach nur die Ergebnisse, aber andererseits ist durch das System, in dem diese Ergebnisse produziert werden, drin, dass diese Ergebnisse ein großes Potenzial haben, missverstanden zu werden. Und deshalb muss ich jetzt den Karren sozusagen aus dem Dreck ziehen, was allerdings auch nicht unbedingt so, ja, so gut ist letztendlich, weil man dann auch wieder verallgemeinern muss oder so. Also, und ich finde, dieser Ausbalancierungsprozess zwischen diesen beiden Dynamiken, das ist so das Schwierige, wo sich Bürger, Politiker als auch Wissenschaftler mit beschäftigen müssen, wie sie das gut organisieren. Vielleicht noch, das war jetzt ein langes Statement.
Dann möchte ich zum Abschluss noch ein bisschen Werbung machen. In ziemlich genau einer Woche, Freitag und Samstag, Kampnagel in Hamburg, Koronäische Zeiten, ein Markt der Wissenschaft. Ich bin dort als einer von 60 Expertinnen und Experten. Ich vertrete die Verschwörungstheorien. Niklas fährt auch mit. Wir wollen dort auch ein bisschen mit Leuten sprechen und sie interviewen, was für sie Expertise ausmacht.
Ganz kurz, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es an dem Wochenende, also am Samstag und am Sonntag, genau.
Stimmt, wir sind ja eine Woche im Vorlauf.
Ja.
Das heißt, wer das jetzt hört, hat noch wenige Stunden Zeit, schnell nach Hamburg zu fahren und uns am Samstagabend ab 18 Uhr dort zu erleben. Aber auch das mag sicher lohnen. Hamburg ist ja sowieso eine schöne Stadt. Also ab ins Auto, ab in die Bahn. Wir sind in Hamburg.
Genau. An der auf der Veranstaltung kann man eben Expertinnen für bestimmte Gebiete alles fragen, was man will, innerhalb von einer halben Stunde und sich das Wissen sozusagen aus erster Hand holen.
Genau, eine Stunde in Euro und dann kann man die da löchern und befragen. Und
genau, ich will trotzdem noch mal ganz kurz betonen, Wissenschaft war wahrscheinlich nie so transparent und nie so verständlich wie heute. Natürlich gibt es da noch Korrekturbedarf. Es ist aber vor allem eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und eben auch eine politische Aufgabe, dass man eben nicht einfach wissenschaftliche Befunde nimmt und sagt, und jetzt muss ich das und das machen, sondern es ist eben dieser Aushandlungsprozess. Du musst Dinge gegeneinander abwägen. Das ist bei den Spielen so, das war bei dem Covid so und es ist bei ganz vielen anderen Sachen so. Wir können nicht einfach nur eine Sache rausnehmen, so wie es eben auch gute Wissenschaft nicht macht, darf es auch guter gesellschaftlicher Diskurs nicht machen, dass es nur einen Punkt rausnimmt, sondern immer Dinge abwägt gegeneinander. Und da gibt es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Motivationen und unterschiedliche Ziele. Darum geht's.
Wunderbares Schlusswort. Damit bedanke ich mich für die fruchtbare Diskussion heute. Ich weise noch darauf hin, dass alle Zuhörerinnen uns gerne schreiben können. Kontakt@psychokalypse.de. Und ansonsten freuen wir uns auch über Feedback in Form von iTunes-Bewertungen auf Apple Podcasts. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.